eine weitere Beziehung zwischen Nachrichten einführen, wenn man so jetzt, zu wiederholen, wir haben jetzt diese zu Beginn der Vorlesung eingeführt, die drei Konzepte: Real-Time Entity, Real-Time Image, Real-Time Objekt, und haben jetzt eine Beziehung aufgebaut zwischen Real-Time Entity und Real-Time Image, das war die Genauigkeit, temporale Genauigkeit mit der Recent History. Dann haben wir eine Beziehung aufgebaut zwischen den Nachrichten, die von einem Real-Time Entity zu einem Real-Time Image geht, und da wir die Permanenz und die Section-Delay eingeführt. Wir wollen jetzt eine weitere Beziehung, mit noch zwei weitere Beziehungen zu behandeln. Eine weitere, die ist relativ einfach, genügt eine Folie, das ist das Verhältnis der Idempotenz, das ist zwischen zwei Nachrichten eine Beziehung. Also wir haben zuerst die Beziehung zwischen Real-Time Entity und Real-Time Image, dann eine Beziehung zwischen dem Transport, also wie lange dauert der Transport der Nachrichten. Jetzt schauen wir uns nur zwei Nachrichten an. Und sagen, dass zwei Nachrichten oder eine Menge von Nachrichten idempotent sind, wenn, ich weiß nicht, identische Nachrichten, wenn eine Nachricht die gleiche Wirkung hat wie alle Nachrichten. Das ist ein Konzept, das aus der Mathematik kommt. Können Sie da eine idempotente Operation in der Mathematik sich vorstellen? Wir haben ja alle Mathematik gehört, da haben Sie sicher von solchen, das Konzept der Idempotenz mal gehört, Algebra kommt.
Der
Kehrwert? Na, du wieder machen, ist wieder der Kehrwert. Nicht?
Das ist
null. Der absolut, zum Beispiel der absolute Wert einer Zahl. Nicht? Das erste Mal auf Plus oder Minus ist es ein Wert, und der bleibt dann immer der gleiche Wert. Ganz gleich, wie oft sie die Operation anwenden. Nicht? Und das ist das gleiche hier. Wenn eine Nachricht kommt, ganz gleich, ob sie eine, zwei oder drei bekommen, ist immer die gleiche Wirkung. Ereignisnachrichten sind nicht idempotent. Zustandsnachrichten sind idempotent. Wenn Sie mehrere Zustände sagen, fünfmal war das passiert, das klingt einfach, dann ist das idempotent. Wenn Sie die Ereignisnachricht natürlich unterscheiden können, was ist eine neue Nachricht, die ist auch idempotent, aber im allgemeinen Fall ist es nicht idempotent. Das ist also kurz zum Begriff der Idempotenz. Idempotenz ist wichtig, wenn Sie nach einem Fehler ein System wieder starten wollen und nicht wissen, ob die Nachrichten, die Sie ausgegeben haben, angekommen sind oder nicht. Wenn Sie idempotent sind, die Nachrichten können Sie noch einmal ausgeben, weil dann wissen Sie, selbst wenn Sie gekommen sind, bitte keine neue Wirkung erzielt werden. Fragen zu dem Konzept der Idempotenz, ist ein einfaches Konzept, brauchen wir nicht länger. Ja. So, jetzt kommen wir in ein ganz schwieriges Konzept. Zuerst das Einfache und dann das Schwierige. Das ist Determinismus. Determinismus ist was wirklich ganz Wesentliches und was sehr Schwieriges. Und ich habe da einen Dissertanten gehabt, in die Literatur zu schauen, wie viele Begriffe er, wie viele Definitionen er zum Begriff Determinismus findet. Und das mit 20 verschiedenen Definitionen daher. Also, was ist Determinismus? Der Passierungsfall. Man hört ja viel von deterministischen Systemen, freien Willen, Determinismus und alles. Da kommen wir jetzt in eine ganze Menge von Diskussionen. Und was ist Determinismus? Dann will ich mal das Ganze von hinten her aufzeigen und sagen, warum brauchen wir Determinismus? Oder was bringt das Determinismus?
Wir können vorhersagen.
Welche Art von Determinismus brauchen wir? Nun, bitte sehr. Ordnung. Das ist schon sehr gut. Zeitliche Ordnung ist schon sehr gut. Sie haben jedenfalls die Zeit in Ihrem Determinismus. Das ist schon sehr viel, weil es gibt viele Determinismusbegriffe, die von der Zeit abstrahieren. Meiner Meinung nach für uns braucht das.
Ja, wenn ich weiß, was bis jetzt passiert ist, kann ich eine Aussage machen darüber, was in der nächsten Folge passieren wird. Also in einem gewissen Zeitraum.
Das ist ja sehr gut. Also, was bis jetzt passiert ist, was haben wir denn eingeführt, um das festzuhalten, was bis jetzt passiert ist?
Ja, den Zustand.
Der Zustand. Also, wenn ich den Zustand jetzt kenne, das gehen wir schon ein bisschen genau, nicht? Ich kenne den Zustand jetzt und ich kenne auch, welche Eingabenachrichten wann kommen, über so ein schwarzer Kasten im System, da kenne ich den Zustand jetzt. Dann kenne ich die Eingabenachrichten. Und wenn ich das alles weiß, dann weiß ich auch, was der Zustand und die Ausgabenachrichten für den zukünftigen Zeitpunkt sein werden. Das ist also so, das sind wir schon sehr nahe an dem Nismusbegriff, den wir hier wollen. Aber darf ich vielleicht noch mal sagen, wo brauchen wir den Determinismusbegriff? Und da gibt es jetzt mehrere Zugänge zum Determinismus. Wo ich ihn wirklich brauche, also wo ich gar nicht ohne Determinismus kann, ist, wenn ich Fehlertoleranz über mehrkanälige Systeme aufbauen will. Das heißt, Ich habe ein System mit drei Kanälen. Ich gebe dem System die gleichen Eingangsdaten. Und meine Logik in dieser Fehlertoleranz ist folgende: Wenn zwei Kanäle das gleiche Resultat bringen und der dritte Kanal ein anderes Resultat, dann sind die zwei, und das ist nur ein Fehler in einem Kanal aufgetreten, das ist meine Spielregeln, meine Annahmen, dann sind die zwei, die das gleiche haben, richtig und das dritte ist falsch. Damit kann ich sozusagen durch ein dreikanaliges System, das deterministisch ist, kann ich einen Fehler erkennen und maskieren. Ich kann also eine Beziehungseinrichtung sagen, haben wir noch mit zwei Kanälen sagen, der Wert ist 1 und der dritte Kanal sagt, der Wert ist 2. Wenn ich davon ausgehe, dass nur ein Fehler aufgetreten ist und die Kanäle statistisch unabhängig sind, dann werden die Mehrheit 2, natürlich nur ein Fehler aufgetreten sein kann, werden die 2 richtig sein. Das setzt aber voraus, dass wenn kein Fehler aufgetreten ist, alle drei das gleiche Resultat bringen. Und da brauche ich genau diese Definition des Determinismus, dass ich sage, wenn der Anfangszustand gleich war, und wenn die Berechnung deterministisch abgelaufen ist, dann werden die Resultate von den drei Kanälen alle gleich sein. Diesen Determinismus, man nennt es Replikadeterminismus, den brauche ich auf jeden Fall für Fehlertoleranz. Wenn das nicht gegeben ist, wenn zum Beispiel aufgrund irgendwelcher immer gearteten Effekte, wenn wir auf diese Effekte noch zu sprechen kommen, die beiden Resultate oder die drei Resultate sich unterscheiden, obwohl kein Fehler aufgetreten ist, dann habe ich ein Problem. Dann funktioniert meine ganze Fehlermaskierungslogik nicht mehr. Dort brauche ich also Determinismus auf jeden Fall, ohne den geht es nicht. Und an dieser Anwendung des DMR wollen wir unseren Begriff Determinismus einführen. Also es gibt 20 verschiedene Begriffe und jetzt wollen wir schauen, nehmen wir die mal raus, die uns in dieser Anwendung Determinismus ausdrücken, sauber definieren, damit diese Anwendung funktioniert. Alle anderen, wo das nicht funktioniert, mit dem Determinismusbegriff, die anderen Begriffe wollen wir uns nicht näher anschauen. Gut, das ist ein ziemlich scharfer Determinismusbegriff, aber einen, wo ich dann nicht viel diskutieren kann, ob ich den brauche oder nicht, weil wenn ich ihn nicht habe, funktioniert mein System nicht. Zumindest die Fehlermaskierungsbegriffe. So, jetzt fragen wir, wo hilft Determinismus? Also, da brauche ich ihn. Und dann geht es ohne Determinismus. Aber die nächste Frage ist, wo hilft Determinismus? Da brauche ich ihn nicht unbedingt, aber er ist hilfreich. Wenn es da Beispiele gibt. Eine Fehlertoleranz haben wir jetzt abgehakt. Das haben wir ja gesagt, da brauche ich ihn. Das ist nicht nur hilfreich, sondern da ist er notwendig. Aber wo ist Determinismus hilfreich?
Wieder bei der Motorsteuerung, dass ich weiß quasi, dass ich die Umdrehung der Kurbelwelle mit einer gewissen Geschwindigkeit, die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit dreht, dass ich weiß, wenn ich jetzt miss, dass sie dann eine Mikrosekunde später zünden kann. Oder?
Richtig, also das ist ein guter Einwand. Man nicht umsonst haben ja die Naturwissenschaftler in den letzten 300 Jahren versucht, deterministische Modelle der Welt zu finden. Und unsere ganze Technik, genau das ist ja die Aussage, basiert eigentlich auf deterministischen Modellen. Also wenn eine Stau ist und nicht ist, und bitte eben eine Eisenbahn aushalten, wenn ich mich verfolge. Dass ich da einen gewissen Determinismus habe. Das ist also ein Punkt, Determinismus ist einmal sehr hilfreich, um überhaupt eine naturwissenschaftliche Modellbildung zu machen und ist auch etwas, was unser ganzes Denken sehr erleichtert. Wenn ich sage, wenn A auftritt, dann tritt 2 Sekunden später B auf, das ist der Modus Ponens, wenn wir uns einmal Logik erklärt haben, diese logische Denkfunktion ist eigentlich auch ein Determinismus aufbauen. Implikation ist ja was Deterministisches, wenn A und B, dann C. Nicht? Also das heißt, unsere ganzen Denkprozesse setzen eigentlich deterministische Modelle voraus. Und wenn ich nicht deterministische Modelle habe, wenn ich probabilistische habe, dafür auftritt der Trümmer einfach schwer. Wenn ich sage, wenn A und B auftritt, dann tritt vielleicht C auf oder D oder E. Dann bin ich in den Bereichen der Medizin oder der nicht exakten Naturwissenschaften, wo man sich viel schwerer tut mit den Modellen. Weil rein gedanklich nicht deterministische Modelle einfach von unserer geistigen Substanz her viel schwerer zu behandeln sind als deterministische Modelle. Also da hilft einmal, Determinismus hilft einmal, die Komplexität eines Systems zu reduzieren und Systeme einfacher zu machen. Ich glaube, da können wir uns einigen auf diese Sicht. Das ist einmal das Zweite. Wo hilft Determinismus noch ans Wesen? Haben Sie schon einmal was gehört, die Begriffe Bohrbach und Heisenbach? Sagt Ihnen das was? Bohr, Nils Bohr, sagt Ihnen das. Ne? Der Erfinder der klassischen Bohrschen Kernmodelle. Und Heisenberg sagt Ihnen auch was. Das ist die wesentliche Aussage von Heisenberg.
Heisenbach ist ein Bach, der verschwindet und beobachtet.
Richtig, also Heisenbach, genau. Das ist Heisenberg, ist ein Bach, der verschwindet, wenn man beobachtet. Das ist also angelehnt an die Heisenbergsche Unschärferelation. Man kann ihn das nicht genau beobachten. Bohrbach ist etwas, was deterministisch ist. Ne? Und was sind denn die Ursache für Heisenberg? Wie können Sie sich vorstellen, dass Designfehler, und wir sprechen ja von Heisenberg als Designfehler, nicht als Handlungsfehler, dass Designfehler nicht deterministisch sind? Und dieser Heisenberg ist ein nicht deterministischer Designfehler. Können wir so, sind Sie dann einverstanden? Können wir so definieren? Dass einen nicht deterministischen Designfehler sein Auswirkung. Das heißt, aus den gleichen Anfangsergebnissen, manchmal kommt der dritte Fehler auf, manchmal tritt er nicht auf. Ich versuche den Fehlerfall zu reduzieren und plötzlich ist der Fehler verschwunden. Haben Sie so einen Fehler schon mal gesehen in Ihrem kurzen GDV-Leben? Die man nicht reproduzieren kann.
Normalerweise eher, wenn man durch die Entwicklungsumgebung oder dadurch, dass man irgendwelche Statements drin hat, um das zu überprüfen, wie das Programm läuft, irgendwelche Seiteneffekte auslöst. Also ich kenne das eher in der
Darf ich eine Frage anders stellen? Nehmen Sie an, Sie haben zwei PCs. Sie haben beide die gleiche Hardware, die gleiche Betriebssystem-Software, die gleiche Anwender-Software. Die gleichen Eingabedaten, die exakt gleichen Eingabedaten, die beiden PCs, werden Sie die zu gleichen Zeiten die gleichen Ausgabedaten bekommen. Also alles ist gleich. Hardware ist gleich, gleiches Modell, gleiche Eingaben, gleiche Programme, gleiche Betriebssysteme, sondern alles ist gleich, werden Sie die gleichen Ausgaben bekommen. Ja. Wer glaubt, dass Sie die gleichen Ausgaben bekommen? Wer glaubt, dass sie nicht die gleichen Ausgaben bekommen? Also da haben wir sicher nicht deterministische Systeme. Nicht? Und warum glauben Sie, dass man nicht die gleichen Ausgaben bekommt? Das ist dann richtig, wir bekommen nicht die gleichen Ausgaben.
Ja, das zeitliche Verhalten kann anders
sein. Sie haben die gleichen Gestalt, Sie haben alles gleich.
Es gibt ja Abweichen.
Ja, in der Physik ist ja offensichtlich so, wenn man ins ganz Kleine geht, dann ist es nicht mehr deterministisch, sondern da kann man es nur mit Statistik beschreiben.
Das ist richtig, Mechanik ist auch vollkommen wichtig, aber bisher hat die Digitallogik, zumindest wie wir sie heute verwenden, diese Eigenschaft noch nicht. Also wenn Sie ein Gatter bauen und das Timing richtig im Gatter haben, dann wenn Sie zwei Signale angeben, wissen Sie, was rauskommt, und wenn Sie die in der State Machine oder was haben, im Kleinen, sind die auch deterministisch. Also auf der Ebene 2, auf der logischen Ebene, die wir hier beim Jenis-Modell eingeführt haben, ist eigentlich alles nur schön deterministisch. Die Logik ist nicht deterministisch. Warum ist es dann auf Systemebene nicht deterministisch?
Der Zustand kann vielleicht anders sein, wenn die Rechner nicht wirklich gleichzeitig gestartet
werden. Nein, aber haben sie gleichzeitig, das ist ein Gedankenexperiment, die haben sie wirklich gleichzeitig gestartet.
Scheiße, aber unwelche. Kosmische
Strahlung. Naja, das ist gar nicht unsinnig, was ich sage, aber wo wir davon ausgehen, in unserem Genau-Experiment, dass die Reise vielleicht auch nicht unterschiedlich sind. Warum können die Rechner unterschiedliche Strahlen geben, wenn alle sonst gleich ist?
Unter Umständen passiert bei einem Rechner irgendein Fehler in einer
Unterricht. Nein, Fehler wollen wir alle aufschreiben. Wir sind noch im Normalfall, es sind keine Fehler. Beim Fehler auftreten ist klar, weil wir wollen ja Gedankenexperimente machen.
Weil der automatisch korrigiert wird.
Ja, selbst wenn der Brigitte ist aufgelegt und hat die Zeit dafür umgeführt. Nein. Der Grund für den Nichtdeterminismus, eine der Gründe, ist die Mehrheit, bin ja eine der Gründe, ein wesentlicher Grund, und deshalb finde ich das Beispiel sehr interessant, liegt das selbst, wenn ich sage, die Rechner sind alle gleich, können Sie nicht davon ausgehen, dass die Kristalle gleich sind. Ich habe gesagt, jeder Kristall ist ein bisschen anders. Das heißt, Sie haben einen Oszillator drinnen und jeder Oszillator ist ein bisschen anders. Das wissen wir ja, sonst haben wir die Probleme bei der Ursynchronisation. Und diese unterschiedlichen Oszillatoren führen natürlich zu einem unterschiedlichen Verhalten des Systems. Wenn Sie jetzt hergehen und angenommen, Sie geben einen Plattenbefehl aus, an den Rechner, die Platte braucht eine gewisse Zeit, inzwischen arbeitet das Programm weiter ab, und jetzt ist das Programm vor einer Load-Instruktion, also eine Store-Instruktion, für irgendwas wie Speicher gespeichert. Und nachdem die Oszillatoren unterschiedlich sind, wird der Interrupt von der Platte bei dem einen Rechner vor dieser Store, vor der Store-Befehl kommen und beim anderen Rechner wird er nach dem Store-Befehl kommen, weil die unterschiedlich schnell ablaufen. Die Platte hat eine gewisse Geschwindigkeit und die werden alle exakt gleich sein. So ein moderner Rechner läuft ja mit, ich weiß nicht, 500 MHz oder irgendwas, also alle 3 Nanosekunden am Befehl, und jetzt könnte es eben sein, dass der gerade den Befehl, der Interrupt genau beim einen vor diesem Speicherbefehl kommt und beim anderen noch ein Speicherbefehl kommt. Und jetzt kommt die Interrupt-Routine und die schaut sich jetzt das an, und natürlich dort, wo der Wert schon abgespeichert ist, ist ein anderer Zustand, als dort, wo der nicht abgespeichert ist, und verloren werden in weiten Jahren der Berechnung auseinander. Also ein Grund, der andere auch noch, aber ein Grund ist dieser unterschiedliche Zeitbegriff in den beiden Rechnern, der unvermeidbar ist. Wenn Sie ein Sparse-Time-Base eingeführt hätten und alles auf das Sparse-Time-Base aufgebaut hätten und desynchronisiert wäre, dann gibt es das Problem nicht. Dieses Problem nicht. Das andere Problem. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, warum die hier laufen. Wie gesagt, Determinismus ist doch nicht ganz so trivial. Was wir natürlich in der ich finde das eine gewisse Absurdität, der gesamten Beschäftigung befinden. Dass wir eigentlich Systeme bauen, die Grundbausteine sind eigentlich alle deterministisch, die Logik. Wir setzen dann auf diese deterministisch alle möglichen Sachen auf, und das fängt ja an mit Speculative Execution und Caches und, wo keiner mehr durchschaut, was da wirklich deterministisch abläuft. Das ist einfach zu kompliziert, dass man das kennt. Dann haben wir auf der Applikationsebene nicht deterministisches Verhalten. Und dann ein Punkt, der noch nicht, oder mir schon gefallen ist, aber noch nicht explizit, ist das Testen. Es ist natürlich, ein nicht deterministisches System zu testen, ist unwahrscheinlich schwieriger als ein deterministisches System zu testen. Weil ihr nie wirklich weißt, was rauskommt. Und dann baue ich diese nicht deterministischen Systeme und dann beklage ich, dass ich die Systeme nicht mehr verstehe. Dass die Komplexität zu groß ist, und zumindest eine Seite Komplexität sagt jeder, ist das Schlimmste und das Allergrößte. Und eigentlich sind die Systeme, die wir selbst gebaut haben, die wir selbst so kompliziert gebaut haben, dass wir sie dann nicht mehr verstehen. Weil das sind ja die Naturwissenschaftler, ich komme aus der Physik, also in Physik studiere, sind ja auch in einer schwierigen Ausgangssituation, weil die müssen die Welt analysieren und die versuchen wenigstens deterministische Modelle zu bilden. Wir müssen die Systeme analysieren, die wir selber gebaut haben. Und wir bauen die Systeme so, dass wir sie noch nicht mehr verstehen. Das aber Determinismus, finde ich, schon eine ganz wesentliche Rolle. Also ich brauche es für die Fehlertoleranz, es hat aber auf anderen Gebieten auch Vorteile, speziell Vorteile, um die Komplexität von Systemen zu verstehen. Und ich habe jetzt einmal eine erste Definition von Determinismus hier. Ich sage, wenn ich die Anfangsbedingungen kenne, den Zeitpunkt und die zukünftigen Eingaben kenne, also wann die kommen, dann kann ich die zukünftigen Ausgaben vorhersagen. Die sind entdeckt, die sind bestimmt, entdeckt heißt bestimmt, sind also zwingend bestimmt, ist das Wort entdeckt. Das ist eine intuitive Definition von Determinismus, mit der kommen wir schon ziemlich weit, aber sie hat ein Problem. Und das Problem ist, kann ich den Anfangszustand für einen Zeitpunkt den Null bestimmen? Das ist eine Voraussetzung. Und in der Definition macht man so, als könnte man das. Das kann man aber eigentlich nicht. Und deshalb gehen wir zu einer etwas genaueren Definition von Determinismus, wo wir dieses Sparse-Time-Base einführen und sagen, ich führe jetzt ein Sparse-Time-Base ein, ich habe also meine Intervalle, die wir ja schon alle aus der Null-Synchronisation kennen. Und jetzt mit diesen Intervallen und dann alles andere im Anfangszustand, die Menge meiner Sparsam-Intervalls und dann die Eingaben und Ausgaben. Und dann kann ich sagen, dass jetzt mit dieser Sparsam-Base, ich sozusagen diese Unsicherheit im Selbstverhalten ausgeschaltet habe. Und kann dann hier den Determinismus auf die Art und Weise definieren. Ich habe also aktive Sparsam-Intervalle, eine Menge, und ich sage, ich kann jetzt das System definieren, genau jetzt, weil der künftige wegfällt, und kann dann das zukünftige Fall verbessern. Und das ist die Definition von Determinismus, mit der wir versuchen zu leben. Und eine weitere Entwicklung, das ist dann ganz trivial, ein System ist replikadeterministisch, das sind eine replizierte Komponenten von einem System, wenn jede einzelne Komponente deterministisch ist. Das heißt, alle replizierten Komponenten werden innerhalb des gleichen Zeitintervalls, Sparsam-Intervalls, die gleiche Ausgaben geben. Und dieser Determinismus, wie wir ihn hier definieren, ist also ganz, ganz wesentlich und sehr schwierig. Und es ist natürlich, wie gesagt, auf der Ebene der Logik, wie man deterministisch viele Betriebssysteme und Applikationssysteme der Hardware-Prozessoren werden nicht deterministisch. Und es ist natürlich möglich, Determinismus auf einer höheren Ebene wieder einzuführen. Weil es ist nicht so, dass das System jetzt nicht deterministisch ist auf einer Ebene, unmittelbar auf der nächsten Ebene auch nicht deterministisch sein. Man kann schon wieder Determinismus einführen. Das ist nicht die Naturwissenschaften machen sie auch in gewisser Weise. Und wenn wir jetzt diesen Replikadeterminismus sehen, dann kann ich jetzt sagen, wenn diese Mechanismen, die Determinismus auf einer höheren Ebene einführen, ausreichende Zuverlässigkeit haben, also die Wahrscheinlichkeit, dass Determinismus ist entsprechend hoch ist, dann kann ich ja gedanklich sagen, wenn der Mechanismus versagt in einem System, das ist gleich, als ob das System einen Fehler hätte. Dann muss ich also das Versagen des Determinismus gleichsetzen mit einem Fehler des Systems. Gedanklich in der Berechnung. Und dann bin ich eigentlich wieder da. Und unsere ganzen Naturgesetze basieren eigentlich auf dem Prinzip, nach der Thermodynamik wäre es ja möglich, wenn Sie ein Glas Whisky trinken und dann plötzlich der Whisky wärmer ein Eiswürfel sich drinnen bindet. Wäre von der Thermodynamik möglich, dass die Flüssigkeit wärmer wird und umgekehrt, wie normal, wenn man Eis in ein Getränk eingibt, schmilzt das Eis und das Getränk wird kälter, aber es könnte ja das Getränk wärmer werden und sich Eis bilden. Und wenn die statistische Wahrscheinlichkeit, nach der statistischen Theorie der Thermodynamik ausgeht, ist es so wahrscheinlich, dass es eigentlich nicht vorkommt. Und für solche Fälle, wo das trotzdem vorkommt, hat man den Begriff Wunder eingeführt. Das ist dann ein Wunder, was passiert, wo das Gesetz nicht eingehalten wird. Okay, ich habe das schon behandelt. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen. Angenommen, Sie fahren mit einem Flieger auf einer Lande, einer Stadtbahn, und Sie haben hier ein Dreikanalsystem, das so funktionieren soll, dass, und das ist unabhängig, und da habe ich die Logik von dem Problem erklärt. Ja, das ist eigentlich bei jedem Flugzeug so, wenn Sie starten, muss innerhalb einer gewissen Zeit eine gewisse Geschwindigkeit erreicht sein. Und diese Geschwindigkeit, die wird vorberechnet bei jedem Start, wir sind eben von der Wetterbedingung her, also Luftdruck und von der Beladung des Flugzeugs und allen möglichen Bedingungen. Und wenn zu diesem Zeitpunkt die Geschwindigkeit nicht erreicht wird, weil die Triebwerke nicht genug, also gut genug funktioniert haben, dann muss der Start abgebrochen werden. Und wenn es erreicht wird, dann kann er durchstarten. Und dann der kritische Zeitpunkt ist ja nach Erreichen dieses Zeitpunktes, bis er dann eine Flughöhe hat, wo er wieder landen könnte. Das ist der kritische Zeitpunkt zu fliegen. Jetzt haben wir da ein Dreikanalsystem. Und die Idee ist, dass wenn ein Kanal falsch ist, dass die anderen stimmen. Und ein Kanal sagt Take-off Accelerate Engine. Der ist also wichtig. Und der zweite Kanal sagt Abort und Stop the Engine. Ist auch wichtig. Wieder die Gleichzeitigkeit. Wieder die Gleichzeitigkeit. Es könnte sein, Kanal 1 und Kanal 2 sind beide wichtig, obwohl sie unterschiedliche Ergebnisse liefern. Können Sie sich vorstellen, warum die unterschiedliche Ergebnisse liefern? Wieder, um ein Beispiel aus der Zeit zu nehmen, nehmen wir an, der Kanal 1 hat eine andere Uhr als der Kanal 2. Und zum Zeitpunkt, wo der Kanal 1 das misst, da hat er schon diese entsprechende Geschwindigkeit erreicht. Zum Zeitpunkt, wo der Kanal 2 das misst, hat er sie nicht erreicht. Und damit kommt nur dieses unterschiedliche Zeitpunkt. Das heißt, Kanal 1 und 2 sind beide richtig, aber nicht deterministisch. Das sind nicht deterministisch, aber beide richtig. Und jetzt kommt der Kanal 3, der ist falsch. Der sagt Take-off und Stop the Engine. Also der ist echt falsch. Jetzt machen wir mal ein Voting. Wer gewinnt im Voting?
Take-off.
Der Kanal 3 gewinnt, nicht? Wenn es so eine Mehrheit ist Take-off und die Mehrheit ist Stop Engine. Wieder ein einfaches Beispiel. Und ich zeigen, dass Replika, also ein nicht vorhandener Determinismus, den Verlust der Fehlertoleranz führt. Wenn wir keinen Determinismus haben, verlieren wir die Fehlertoleranz. Notwendigkeit des Determinismus, sondern dieses Beispiel gezeigt wird.
Wenn etwas bei der Vorbildstrategie unsicher ist, aber vielleicht die Staaten anschließen.
Ja. Was ist jetzt in der Kommunikation deterministisch? Angenommen in einem Kanal, und das ist jetzt interessant, das ist ja wirklich interessant, da gibt es ein Kommunikationsprotokoll, wenn Sie es kennen, AFDX, Avionics, Full Duplex, Ethernet. Das AFDX, das wird eingesetzt im Airbus 380, wird eingesetzt in der Boeing, die immer noch sind, das Kombinationsbereich. Und die Zufall, die Luftfahrtbehörde, also die Federal Aviation Administration in den USA, die legt sehr viel Wert auf deterministisches Verhalten von Systemen für die Zertifizierung. Ich sage, das muss deterministisch sein. Jetzt ist dieser AFDX aber nicht in unserem Sinn deterministisch. Und jetzt habe ich zufällig, ich habe die Folie hier nicht in der Vorlesung, aber zufällig Folie gefunden im Internet, wo die Vertreter von AFDX, wie Frau Collins, zur FAA gehen und in dem Foliensatz darstellen, warum AFDX deterministisch ist. Und nachdem es nicht deterministisch ist, also aus unserer Definition, haben die natürlich das Problem dahin gelöst, dass sie natürlich Determinismus umdefinieren. Dass sie eine neue Definition von Determinismus machen und dann ist das nach ihrer Definition ist das Determinismus. Das ist ja kommen auch nicht. Na, was ist das Problem hier? Das Problem ist, ein Kommunikationssystem ist ja nicht passiert und jetzt kommen mehrere Nachrichten in einem Kanal rein. Und die sagen, ein System ist Determinismus, wenn die zeitliche Ordnung der Nachrichten, die in einen Kanal reingeht, die gleiche ist, wie sie auf der anderen Seite rauskommt. Das heißt, das Kommunikationssystem wird die Nachrichten nicht innerhalb eines Kanals zeitlich umsortieren. Das ist die AFDX-Definition von Determinismus. Ist natürlich schwächer, als wir sie brauchen, weil wir ja mehrere Kanäle haben. Und wenn wir jetzt unser System von den Staaten denken, haben wir unabhängige Kanäle und wir wollen haben, dass die Nachrichten, die in einen Kanal reinkommen, dass alle Kanäle sozusagen die gleiche Nachrichtenordnung geben, dass es gleichzeitig zwei Nachrichten nach einem Kanal gibt und nach einem anderen Kanal gibt, dass trotzdem beide Kanäle die Nachrichten in der gleichen Reihenfolge abarbeiten. Das ist unser Determinismus, den wir hier jetzt eingeführt haben, mit der Fast-AMS bedingt das, also kann das, der Determinismus, den die AFDX-Leute haben, die können das nicht. Die brauchen aber den Determinismus für die Fehlertoleranz und was braucht man jetzt? Es tut auf diese Kanäle wieder alle möglichen zusätzlichen Softwareaufgaben, um den Determinismus dieser Art wiederherzustellen. Das Interessante bei dem Problem ist folgendes. Wenn Sie an zwei Kanäle zwei Nachrichten gleichzeitig geben, also zwei Kanäle und jeweils zwei Nachrichten gleichzeitig, was denn unser Determinismus verlangt, ist, dass beide Nachrichten in der gleichen Ordnung auf beiden Kanälen transportiert werden. Und das ist eigentlich ein Doppelproblem. Das erste Problem ist festzustellen, ob die Nachrichten gleichzeitig sind. Das zweite Problem, wenn die Nachrichten gleichzeitig sind, dann kann ich ja jede beliebige Ordnung nehmen. Wenn zwei Nachrichten gleichzeitig kommen, kann ich sagen, A in kann vor B oder B kann vor A kommen. Ich muss jetzt initialisieren. Aber die sozusagen Schwierigkeit hier ist, dass wenn der Kanal 1 sagt, A kommt vor B, der ist frei zu entscheiden. Der Kanal 1 kann sagen, ich zwei Probleme gleichzeitig, ich nehme A vor B. A und B komme ich gleichzeitig, nehme A vor B. Der Kanal 2, der muss das gleiche machen wie der Kanal 1. Der muss auch sagen, A kommt vor B. Also der erste ist frei und der zweite muss das machen, was der erste macht. Das ist das Problem. Das Problem ist aber eher aufzulösen in zwei Schritte. Das erste, sind die Nachricht gleichzeitig, also fällt schon, dass sie gleichzeitig sind. Und zweitens, wenn sie gleichzeitig sind, wie löse ich das auf? Und eigentlich ist dieser zweite Schritt der einfache. Weil wenn die Nachrichten gleichzeitig sind, kann ich sagen, dann nehme ich immer A vor B. Das ist zwar ein bisschen unfair, aber A. Schneller bin ich, ich könnte auch sagen, wenn die Nachrichten gleichzeitig kommen und der Uhrenstand ist gerade, nehme ich A vor B. Wenn die Nachrichten gleichzeitig kommen und der Uhrenstand ist ungerade, nehme ich B vor A. Damit ich fair bin. Aber wenn ich einen solchen Algorithmus vorgebe, dann werden beide Kanäle im Falle der Gleichzeitigkeit die Nachricht gleich werden. Aber das Problem ist jetzt, wie stelle ich die Gleichzeitigkeit fest? Das ist das wirklich schwierige Problem. Das ist wieder bei uns ein Gleichzeitigkeitsproblem. Die Gleichzeitigkeit kann ich natürlich schön feststellen, wenn ich das Fasten messe. Wenn das Fasten ist, dann kann ich gleichzeitig feststellen, weil dann haben wir alles schön geordnet. Und dann, wenn die Nachrichten zum gleichen Zeitpunkt kommen, dann sind sie gleichzeitig. Also das Fasten, Zeitstempel, alles Integer-Zeitstempel haben wir ja dann, wenn die Integer-Zahlen gleich sind, dann sind sie gleichzeitig. Also, das kann man hier in sagen. Diese Art von Determinismus, also mehrere Kanäle, auch die Nachrichten, letztendlich brauchen wir, wie die Fehlertoleranz in Kommunikation. Ich habe eben diese Folie, bin ich schon öfter eingegangen, sage, das ist immer wieder dieses fundamentale Problem der Gleichzeitigkeit, mit dem wir uns da in verschiedensten Ausprägungen auseinandersetzen. Nämlich auf der Hardware-Ebene ist es die Metastabilität. Auf der Betriebssystemebene ist es die Mutual Exclusion und die verteilten Systeme ist es das Ordnen von Nachrichten. So, jetzt wollen wir uns die nächste Frage stellen. Wenn Sie deterministische Systeme bauen, auf was müssen Sie verzichten? Oder wie können Sie verhindern, dass die Systeme nicht deterministisch werden? Und wir wissen jetzt im Rahmen eines EU-Projektes, haben wir jetzt eine Architektur entwickelt für das Echtzeitsystem und da haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Kernmechanismen, also die Unterlagermechanismen, deterministisch sind. Und da haben wir natürlich diese Dinge schon. Ein paar Sachen sind relativ trivial, aber einige Sachen sind doch ein bisschen diffiziler. Wir sind natürlich ungleiche Eingaben haben, ist klar, dass sie ungleiche Ausgaben kriegen. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Wenn Sie eine andere Ordnung haben, also Nachrichten an der Ordnung sind, das Beispiel von vorher, wäre es auch die Determinismus verloren haben. Wenn Sie in einem Programm nicht deterministische Konstrukte haben, und es gibt Programmiersprachen mit nicht deterministischen Konstrukten, das heißt, Sie sagen, evade und dann fünf Signale und wenn eines der Signale kommt, sagen Sie, welche Sie nehmen sollen. Kennen Sie so eine Programmiersprache mit nicht deterministischen Konstrukten? Also die Programmiersprache ADA. Das ADA Select Statement ist nicht deterministisch. Dann, jetzt wird es natürlich die jetzt kommen wir nicht die ganzen Zeitsachen. Die Zeitsachen sind da relativ viel. Wenn Sie Semaphore-Operationen haben, B- und V-Operationen, dann sind im Grunde genommen sind nicht deterministisch. Weil, ob Sie eine Semaphore-Variable bekommen oder nicht, das hängt ganz von dieser Mikro-Zeitrelation zwischen zwei Prozessen ab und das kann sich eben sehr leicht ändern. Also, B-Operationen sind auf jeden Fall mal sind gefährdet. Dann Timeouts, das haben wir auch schon behandelt. Also wenn Sie diese Zeitouts im Vergleich mit dem Flugzeug, wenn die Zeit zu unterschiedlichen Zeiten anlaufen, ist ein Problem. Preemptive Scheduling, dynamische Preemptive Scheduling, auch das führt zu Nichtdeterminismus und das ist in vielen Betriebssystemen enthalten. Weil dynamisches Preemptive Scheduling letztendlich sagt, wenn ein wichtigerer Task kommt, Preemption heißt, dass ein bestehender Task unterbrochen wird, also preemptiv wird, wenn ein wichtigerer Task kommt, und Sie können, wenn Sie zwei parallele Systeme laufen haben, können Sie nie sicherstellen, dass die beiden Systeme zum gleichen Zeitpunkt unterbrochen werden. Weil, wie gesagt, die Taktlaufzeiten nicht identisch sind und das kann ein Befehl unterschiedlich sein, dass sie verlieren in dem Leben. Und das größte Problem ist, die Probleme, das hat zu tun, dass wir nicht genau eingehen, in der Software-Diversität, also vor allem, wenn Sie reelle Arithmetik haben, reelle Arithmetik ist auch, wenn Sie sich auf den digitalen Rechner abbilden, nicht deterministisch. Und genau, dieser Punkt, ich meine, Non-Determinismus in vielen Fällen macht nicht. Ich habe jetzt hier ein Major Decision Point haben, und es gibt im Verlauf von Computation gibt eben so wichtige Entscheidungspunkte, die haben hier in so einem Entscheidungspunkt, ein langes mathematisches Kollisionserkennungssystem, und Sie erkennen, dass da Felix nach der Straße liegt. Jetzt müssen Sie entscheiden, von links oder rechts vorbei. Das ist ja ein Mensch, das ist ein Problem. Und wenn Sie drei Kanäle haben, zwei sagen, links, da ist auf rechts, da ist ein Problem. Also hier müssen Sie sich vereinheitlichen. Wenn wir also jetzt weiter reingehen, von was sind eigentlich so die tieferen Gründe für Nichtdeterminismus, so ist das einmal die Zeit, das ist der ganz Wesentliche. Dann die ähnliche Darstellung von reellen Werten, also die reelle Arithmetik, wird überall gleich machen. Welchen Rechner geht es, aber wenn Sie unterschiedliche Rechner verwenden oder unterschiedliche Rechner sind und dann unterschiedliche Eingaben. Und da gibt es wieder verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die Zeit lösen und das dann weiß ist, dass Sie ja nicht die Schedule zumindest im Kernbereich haben, das exakte Arithmetik und das haben wir auch schon behandelt, dass Sie Eingabewerte durch Agreement-Protokoll fahren lassen und die dann die Werte im Zeitbereich vereinheitlichen und damit das Problem lösen. Damit bin ich mit dem fertig, möchte heute den nächsten Block nicht mehr beginnen, das machen wir vielleicht 5 Minuten Türschluss. Morgen kommt jedenfalls ein neues Thema, und zwar das Thema Energieeffizienz. Das ist nur ein Thema der Vorlesung.